Mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2007-2008 begannen auch weltweit die Nahrungsmittelpreise zu steigen. In vielen Ländern des globalen Südens kam es zu Hungerrevolten. Mittlerweile sind zwar die Weltmarktpreise für Grundnahrungsmittel wieder etwas gesunken, die Zahl der Hungernden stieg aber dennoch auf über 1 Milliarde Menschen. 1 Milliarde Menschen. Das wird künftig noch schlimmer, meinte unter anderem Peter Klausing, freier Publizist und unter anderem aktiv in der Kampagne gegen Biopiraterie. Stefan Zimmer von der Radiokampagne Berlin sprach mit ihm am Rande einer Veranstaltung in Berlin über den Run aufs Agrarland.
Ackerland hat sich jetzt nach dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes und der aktuellen Wirtschaftskrise zu einem neuen, sehr beliebten Anlageobjekt entwickelt. Wer sind denn da ganz aktuell die Akteure? Wer investiert da global in Ackerland?
Es sind im Prinzip zwei Typen oder Gruppen. Das eine sind finanzstarke Länder mit prekärer Eigenversorgung an landwirtschaftlichen Produkten, die durch die Food Riots im Jahr 2008 aufgeschreckt wurden, ausgelöst durch die exorbitanten Steigerungen der Nahrungsmittelpreise von 2007 zu 2008. Dazu zählen also insbesondere China, die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Länder wie diese, die also viel Geld haben und jetzt versuchen, ihre landwirtschaftliche Basis irgendwo im Ausland zu platzieren. Das andere sind, wie du schon sagtest, Anleger, die nach sogenannten sicheren Anlagen suchen und da mit Klimawandel, Bevölkerungsentwicklung, Bodenmüdigkeit es klar ist, dass Nahrungsmittel in der Zukunft teurer werden, hat der Run auf landwirtschaftliche Nutzflächen im Prinzip 2006 eingesetzt und hat dann 2008, 2009 nochmal so einen ordentlichen Schub bekommen.
Wo werden denn diese Ackerländer gekauft? Wo investieren die ihr Geld?
Bemerkenswerterweise ist der überwiegende Teil der Länder, in denen Landkäufe getätigt werden, gleichzeitig Empfänger von Nahrungsmittelhilfen, insbesondere Äthiopien, Madagaskar, Demokratische Republik Kongo, Sudan sind so Länder, die besonders herausragen, wo sich die Investoren draufstürzen. Das sind so die Länder und es geht um Größenordnung von zwischen 100.000 und über 1 Million Hektar Land, die da unter den Hammer kommen, beziehungsweise über Pachtverträge über Jahrzehnte einer speziellen Nutzung zugeführt werden. Von 2006 bis März 2009 weltweit mehr oder weniger gesichert zwischen 15 und 20 Millionen Hektar Land aufgekauft wurden. Und das entspricht etwa 20% der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Europäischen Union.
Also es hat quasi ein Run begonnen auf weltweit verfügbare Anbauflächen für Nahrungsmittel. Welche Folgen haben denn diese Landkäufe für die Menschen dort vor Ort? Also da kommt jetzt ein ausländischer Staat oder Finanzinvestor, kauft dieses Land, wo vielleicht auch ein kleines Dorf noch drauf sitzt und die Menschen bis dahin kleinbäuerliche Landwirtschaft betrieben haben. Wie wirkt sich das aus für die Menschen?
Die dramatische Folge ist, dass Menschen im großen Stil ihre Lebensgrundlage verlieren werden und auch schon verloren haben, dass sie von ihrem Land vertrieben werden. Es ist ja so, dass nach dem Zusammenbruch der Kolonialsysteme große Teile, beispielsweise der afrikanischen Länder, im Prinzip Staatseigentum sind, mit traditionellen Landnutzungsrechten der lokalen Bevölkerung, die aber nirgendwo niedergeschrieben ist, dass die Vertragspartner der Investoren und Landjäger oftmals sehr korrupte Regierungen sind. Äthiopien ist da ein besonders krasses Beispiel. Da werden Verträge abgeschlossen auf staatlicher Ebene und die lokale Bevölkerung zieht den Kürzeren. Das heißt, im schlimmsten Fall werden sie schlankweg vertrieben, müssen einfach ihre Sachen packen und verschwinden. Im immer noch schlimmen Fall, sage ich jetzt mal, werden sie ja landlos, kriegen prekäre Beschäftigung als Landarbeiter in agroindustriellen Unternehmen.
Jetzt hattest du ja gerade schon erwähnt, 2008 gab es Hungeraufstände in gerade diesen Ländern. Und es ist davon auszugehen, dass in Zukunft sich dieses Hungerproblem noch verschärfen wird durch Klimawandel, Rückgang von Wasserressourcen und auch weiteres Wachstum der globalen Bevölkerung. Bei den weltweiten Institutionen wie den Vereinten Nationen oder auch dem IWF, der Weltbank oder jetzt dieser neuen Gruppe der G20, ist denen dieses Problem überhaupt bewusst oder was gibt es da für Überlegungen, wie dem begegnet werden kann?
Das Problem ist durchaus bewusst. Die Sorge bezieht sich nicht auf den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung, sondern auf die politische Stabilität in diesen Ländern. Dass es den Institutionen bewusst ist, kommt darin zum Ausdruck, dass also eine ganze Reihe internationaler Kongresse Treffen gegeben hat, wo der Landraub zum Thema gemacht wurde. Und der Grundtenor ist, solche Landkäufe in eine sogenannte Win-Win-Konstellation zu transformieren auf freiwilliger Basis, wo die Unternehmen dann in der bekannten Art und Weise freiwillig dann plötzlich ihre soziale Ader entdecken sollen. Was daran hinkt, dass es A1 völlig unverbindlich ist, A2, bis das greift, wahrscheinlich viel zu spät sein wird.
Du hattest jetzt gerade gesagt, Win-Win-Situation, kann man sich dann da quasi, also es ist natürlich meistens ein euphemistischer Begriff, aber ist das so zu verstehen, dass da quasi dann nicht nur der investierende Staat oder Finanzinvestor einen Gewinn macht, sondern quasi auch die Bevölkerung vor Ort einen Gewinn macht. Wie soll das funktionieren?
Also die Argumentation geht so, die Länder, in denen Land gekauft wird, haben eine, wie ich vorhin schon sagte, eine prekäre Ernährungssituation. Es sind Empfänger von Nahrungsmittelhilfe. Die Lesart der FAO ist, der Welternährungsorganisation ist, deren Landwirtschaft ist ineffektiv und indem da die ausländischen Investoren kommen, kommt neue Technologie ins Land und die landwirtschaftliche Produktion wird angekurbelt. Das soll zur Folge haben, A1, dass etwas von der Produktion im Land bleibt und zum Zweiten, dass Technologie transferiert wird, was jetzt eine längere Diskussion erfordern würde, um zu erörtern, wie und warum ich daran zweifle, dass es dieser Technologietransfer unter den herrschenden Patentregimes jemals stattfinden wird. Und das Argument, dass produzierte Nahrungsmittel im Land bleiben, beißt sich aus meiner Sicht deshalb in den Schwanz, weil diese Länder ja gerade deshalb dort investieren, weil sie in Zeiten der Nahrungsmittelknappheit landwirtschaftliche Produkte zur Verfügung haben wollen für ihr eigenes Land oder für den Weltmarkt. Und gerade in den Zeiten, wo die Nahrungsmittel also knapp werden, werden die Investoren dafür sorgen, dass das außer Landes transportiert wird. Und in den Zeiten, wo genügend Nahrungsmittel vorhanden sind, ist es unter Umständen und auch auf der Basis der historischen Erfahrung schädlich für die lokalen Produzenten, wenn da Billigprodukte auf den Markt geworfen werden und die regionalen Strukturen zerstören.
Gibt es denn von der anderen Seite, also jetzt nicht von oben, sondern von unten Widerstand? Wie reagieren die betroffenen Bäuerinnen und Bauern in den betroffenen Ländern auf solche Projekte?
Es gibt Beispiele für lokalen Widerstand, speziell in Kenia zum Beispiel und auch in Mali organisieren sich die Kleinbauern und richten ihre Proteste gegen konkrete Projekte. In Kenia will zum Beispiel eine südkoreanische Firma 40.000 Hektar kaufen, um für Korea zu produzieren. In diesem Bereich wohnen 150.000 Hirten, Kleinbauern und es gibt so eine Koalition von diesen und kritischen Nichtregierungsorganisationen, die sie bei diesen Protesten unterstützen. Und das führt dann durchaus auch dazu, dass solche angebahnten Verträge platzen. Das traurige Beispiel ist vielleicht Madagaskar, wo ein anderer koreanischer Konzern, Daewoo, vor reichlich einem Jahr 1,3 Millionen Hektar, die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche von Madagaskar, unter Vertrag nehmen wollte, was zu massiven Protesten in der Bevölkerung, zu 200 Toten bei dem Versuch, diese Proteste zu unterstützen, geführt hat und dazu geführt hat, dass der madagassische Präsident abtreten musste. Das, ich sagte, ein trauriges Beispiel, der neue Präsident macht jetzt einen Deal mit der indischen Firma Varuni über 465.000 Hektar. Und das geht das offenbar geschickter an, das wird nicht so publik. Die Geschichte geht also in dem konkreten Fall in Madagaskar weiter und leider sicher auch in anderen Ländern. Aber es gibt eben, wie gesagt, auch sich formierenden lokalen Widerstand.